Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der es erneut ein Interview zu hören gibt. Und das, obwohl der Neurotainment Podcast eigentlich gar kein reiner Interview-Podcast ist. Dazu aber vielleicht später mehr. Der heutige Gast heißt Kai Fenschel, ist Filmkomponist und steht noch relativ am Anfang seiner Karriere. Dennoch hat er deutlich mehr erlebt als viele andere in seinem Alter. Er war Finalist in der Sendung Dein Song, hat an meinem aktuellen Kinofilm, von dem ich schon berichtet habe, mitkomponiert und hat es geschafft, ein Praktikum bei einem der berühmtesten Komponisten der Welt zu bekommen. Es gibt einiges zu erfahren, also bleibt dran. Viel Spaß.
1, 2, 3.
Nenn mir doch mal ein Musikstück, wo du denkst, das ist tolle Filmmusik.
Oh, es gibt so viel gute Filmmusik. Und da könnten wir jetzt direkt darüber sprechen, ob sie insofern gute Filmmusik ist, als dass sie dramaturgisch exzellent funktioniert oder dass es einfach eine Musik ist, die mich am Herzen berührt. Aber es geht vielleicht schon ein bisschen zu weit in die Tiefe. Eine der Musiken, die ich wunderschön finde, All-Time-Favorites, ist Schindlers Liste von John Williams oder Forrest Gump zum Beispiel von Alan Silvestri. Das sind so Musiken, die ich sehr liebe und gerne auch weitertrage an Leute, die mehr in die Filmmusik eintauchen wollen, also einfach Filmmusikliebhaber. Ja, das ist ein guter Einstieg, würde ich sagen.
Ja, gut. Tatsächlich, also ich höre auch viel Filmmusik. Mhm. Es gibt ja Leute, die tun das nicht. Also die kennen Filmmusik wirklich nur, weil sie halt einen Film gesehen haben.
Ja.
Und dann gibt es halt auch Leute, die interessieren sich dafür und wollen sich wirklich dann auch das ganze Soundtrack-Album oder sowas anhören. Da kriege ich ganz oft so die Frage, was ist denn so ein Soundtrack, den ich jetzt gerade mir mal reinziehen könnte? Mhm. Aber das ist echt sowas, das müssen Leute entdecken.
Ne? Total. Total.
Das Genre Filmmusik.
So. Ja, und ich glaube, oftmals ist es einfach nur ein Stück, das sie dann catcht und dann fängt man an, ein bisschen tiefer zu graben und dann kommt man dazu, sich das ganze Album anzuhören oder es werden einem dann ja Vorschläge gemacht von anderen Filmkomponisten. Und was ich beobachte und ganz toll finde irgendwo ist, ich habe ja vor circa 10 Jahren ging so das los mit der Begeisterung für die Filmmusik und da war es den Leuten sowohl die Filmmusiken an sich als auch die Komponisten noch viel weniger ein Begriff. Und inzwischen hat sich ja wirklich so eine Filmmusikkultur entwickelt, kann man sagen, wenn man mal schaut, die ganzen Filmmusikkonzerte, die inzwischen stattfinden. Also und die sind ja ausverkauft. Also entweder Musik, die sie direkt mit dem Orchester dann zum Film spielen, der dabei abgespielt wird, oder auch reine Musikkonzerte. Er freut sich, ja, habe ich so das Gefühl, riesiger Popularität.
So Herr der Ringe oder irgendwie sowas.
Ja, Harry Potter, Fluch der Karibik, genau, ja, ja. Oder auch Star Wars natürlich.
Ja. Ja. Genau, also Star Wars ist auch, glaube ich, so ein Ding, das ist so das, also gerade die John Williams-Titel, würde ich sagen. Ne? Also Star Wars, Indiana Jones oder Jurassic Park, das sind so Sachen, das kennt irgendwie auch jeder.
Und das ist witzig, also das scheint auch über alle Generationen zu gehen. Bei Hans Zimmer, Fluch der Karibik, würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Großeltern das kennen. Aber Star Wars haben meine Großeltern wahrscheinlich schon mal gehört, aber gleichzeitig auch einen Grundschüler, behaupte ich.
Ja, genau, das ist absolut, also das kennen wirklich alle Leute, auch die wirklich sich noch nie bewusst ein Soundtrack-Album gehört haben.
Genau.
Ist auch so ein bisschen, für viele ist es ja auch irgendwie so ein bisschen Einstieg in so klassische Musik, ja, weil es ja manchmal sehr, sehr angelehnt zumindest an klassische Musik ist.
Ja, oder ein Hinführen zum Orchester zumindest.
Ja, oder zur Orchestermusik zumindest, ja genau. Ja, das stimmt. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Filmmusik? Wann war denn für dich der Moment, wo du gedacht hast, ach, das finde ich jetzt gerade geil?
Das war Gladiator. Den habe ich, glaube ich, mit 13 oder 14 geguckt. Und die Musik ist mir total unter die Haut gegangen. Und es hatte mich auch ein bisschen an Fluch der Karibik erinnert. Und da habe ich dann gedacht, hey, wie kann das sein? Und habe dann mal geguckt, wer ist denn da der Komponist? Und dann hat sich herausgestellt, das ist ein und derselbe Komponist. Und dann auch noch der Komponist schlechthin, seit den 2000er Jahren zumindest, Hans Zimmer. Und da ist dann genau das passiert, was wir eben besprochen hatten. Dann habe ich angefangen zu graben sozusagen. Was hat er denn noch gemacht? Rain Man und König der Löwen. Und dann ging das los und dann habe ich nur noch Filmmusik gehört, die ganze Zeit, ja. Mhm.
Wie ist das, wenn du jetzt einen Film guckst, hörst du dann auch bewusst die Musik oder kannst du einfach abschalten und guckst einfach den Film? Mhm. Oder ist das was, was dir direkt so im Vordergrund steht?
Es fällt immer mal wieder auf, finde ich, aber ich kann auch komplett abschalten und es einfach nur genießen. Also ja, ist schwierig zu erklären.
Ja, also ich kenne es an mir selbst. Also ich kann, ne, ich gucke ja ganz viele Filme. Natürlich habe ich da, also ich gucke manchmal auch sehr technisch drauf. So, das passiert mir schon. Aber ich kann auch ganz gut einfach nur flennen bei einem Film.
Also, ja, genau. Also ich kann es voll genießen, aber
was ja heißt, dass ich abschalte.
Richtig. Ja, genau. Was ich ganz gerne mal mache, ist, wenn ich zum Beispiel selber eine Szene mal vertonen musste und dann fällt mir auf, da ist jetzt eine Parallele in einem Film, den ich gucke. Und dann schaue ich, wie hat denn der Komponist oder die Komponistin das hier gelöst? Kann ich davon irgendwas als Inspiration oder von der Technik her übernehmen für meine nächste Kussszene oder was auch immer? Das finde ich ganz spannend und cool, weil manchmal muss man ja auch einfach schnell liefern. Und dann ist es gut, wenn man so ein paar Quellen hat, auf die man zurückgreifen kann. Und dann gucke ich mir tatsächlich irgendwie, dann gehe ich in Film X nochmal kurz rein, schaue mir die Stelle an und weiß dann, was zu tun ist sozusagen. Ich kopiere dann nicht die Musik, aber vielleicht den dramaturgischen Ansatz davon.
Lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Aber es ist ja auch so, wenn man sich Star Wars jetzt anhört oder was weiß ich, das klingt ja auch wie die Planeten von Holst.
Ja.
Ne? Also das hat ja, also nicht, dass es die gleichen Melodien sind, aber die Art des Arrangements ist zum Beispiel beinahe identisch, weil es einfach, du könntest jetzt mit den Planeten von Holst, könntest du auch ein Stück Star Wars vertonen und es wird gar keiner merken.
Richtig.
Weil es einfach genau diesen Sound hat. Ja.
Absolut, genau. Ich denke, man guckt einfach, ja, wie wenn man Essen kocht, was für Gewürze benutzt dieser Koch? Bei dem schmeckt es immer. Jetzt gucke ich mal, was ich daraus zaubern kann.
Ja, genau. Da kann man ja auch auf Ideen kommen dabei. Vielleicht variiert man dann halt doch plötzlich was und macht was anderes und wie auch immer.
Ja, jeder. Ich würde auch behaupten, dass fast jeder Komponist den Anspruch hat, etwas Eigenes zu machen. Also ich würde jetzt niemals sagen, ich glaube nicht, dass irgendjemand hingeht und das kopieren möchte oder so, sondern es sind Inspirationsquellen.
Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter, wenn du sagst, du hast mit 8 oder was irgendwie für dich entdeckt, dass du Filmmusik gut findest?
Mit 14 war das.
Oder mit 14 war es.
Okay. Genau.
Und was waren dann die nächsten Schritte? Oder also das heißt ja noch lange nicht nur, weil man es gut findet, dass man es dann auch macht. Ne?
Nee, richtig, aber doch.
Also bei mir war es nicht so. Also für mich war ganz klar, also ich erinnere mich, dass es gab sowas wie den Soundtrack von Zurück in die Zukunft 2.
Ja.
Meine Güte, habe ich den oft gehört.
Okay. Ja.
Also wirklich kaputt gehört habe ich mich an dem. Trotzdem bin ich kein Komponist geworden. Also was war es bei dir?
Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war mit musikalischer Erziehung, aber ich habe halt seit ich 6 bin Musik gemacht. Da habe ich mit dem Cello angefangen. Dann 2 Jahre später kam das Klavier hinzu. Und ja, ich habe dann angefangen zu improvisieren. Ich hatte die technischen Mittel noch nicht zu der Zeit. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal, weil ich halt eine Geschichte gebraucht habe, wie es ja auch im Film der Fall ist, habe ich eine Geschichte mir ausgedacht. Und die habe ich dann musikalisch untermalt und erzählt. Und meine Lehrerin in der Schule hatte mir damals einen Flyer in die Hand gedrückt von einem Wettbewerb. Und da habe ich das dann eingereicht und so ein, die anderen waren alle schon 18, ich war 15 und deshalb habe ich einen Sonderpreis bekommen von 500 Euro und mir wurde Talent zugesprochen, sozusagen. Und das war natürlich eine total tolle Motivation, da irgendwie mich mit Freude und jetzt ohne Leistungsdruck weiter auszuprobieren. Und witzigerweise führte da echt eines zum anderen. Ich war dann ein Jahr in Memphis in den USA, ist ja auch eine totale Musikstadt. Und da gab es dann einen Highschool-Wettbewerb, wo auch jeder irgendein Talent zeigen durfte. Und da habe ich Klavier gespielt. Und ich weiß nicht warum, die anderen Auftritte waren auch super, finde ich. Aber bei mir war es dann der erste Platz. Und der Preis war, dass ich in ein Studio in Memphis gehen durfte und etwas aufnehmen durfte. Das war zum ersten Mal, dass Audio professionell aufgenommen wurde. Und da hatte ich einen Song komponiert für mich und meine beste Freundin, amerikanische Freundin aus Memphis, mit der ich gerne zusammen Musik gemacht habe. Die hat Oboe gespielt, ich Klavier und dann haben wir es aufgenommen. Und dann schickt mir meine Mutter einen Link von der Fernsehsendung Dein Song. Und sagt, hier, schau mal.
Jetzt kann ich die Geschichte weitererzählen.
Ja, genau. Okay. Da dürfen Teenager Stücke komponieren und einreichen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und mir nichts ausgerechnet, ganz ehrlich. Also ich hatte ein paar Sachen auch von den Vorjahren gehört und dachte, wow, da sind echt gute Sachen dabei. Und ja, aber ich habe es dann aus den USA losgeschickt. Und dann kam ich irgendwie einen Monat später wieder nach Deutschland zurück und ein paar Tage später kam die Einladung von Dein Song zum Casting. Das heißt, eine musikalische Situation hat sich sozusagen da die Hand gegeben mit der anderen. Mhm. Und dann begann die Dein Song-Zeit, wo wir uns kennengelernt haben.
Wie war das für dich? Also das ist ja auch noch mal was anderes. Also sag ich mal, jemand, der Popmusik macht, der sich selbst vielleicht auch als Interpret wahrnimmt, für den ist das vielleicht ein kleinerer Schritt, so in die Öffentlichkeit zu gehen, also auch mit dem eigenen Gesicht im Rampenlicht zu stehen und in einer Fernsehsendung, die dann ja doch auch geguckt wird, dabei zu sein als Komponist, also so der klassische Komponist, der du ja eigentlich dann bist, der findet ja eigentlich nicht in der Öffentlichkeit statt. Wie war das für dich?
Genau, ja. Ich sag ja auch bis heute, dass eines der Dinge, die ich schön finde an Filmmusik komponieren, ist, dass du eigentlich nie groß in den Vordergrund tritt als Komponist. Man kann seine Leidenschaft ausleben, ohne dabei selber direkt sichtbar zu werden. Und das war eine Überwindung bei deinem Song, ganz klar. Vor allem stand man noch so am Anfang mit dem Ganzen und konnte selber noch nicht, ja, also es gibt ja sehr selbstbewusste Kandidaten dort, die das ganz klasse finden, was sie gemacht haben, was es ja oft auch ist. Aber ich konnte das nie so richtig einschätzen zu der Zeit. Und es war insofern zwar eine Überwindung, da hinzugehen, aber gleichzeitig eine Riesenbereicherung und ein Riesengeschenk langfristig gesehen, weil ich da mit professionellen Leuten aus der Musikbranche in Kontakt gekommen bin, die mir Feedback gegeben haben und mir auch gesagt haben, dass schon vieles sehr, sehr gut ist, was ich mache. Und insofern war das sozusagen ein Step raus aus der Comfortzone, der sich aber auf jeden Fall gelohnt hat, rückblickend, ja.
Und du hast es ja geschafft, bei Hans Zimmer ein Praktikum zu machen. Das muss ich dich natürlich jetzt fragen, wie man das eigentlich hinkriegt.
Ja.
Du hast von Hans Zimmer schon erzählt, wer das ist, deswegen muss man es nicht mehr erzählen. Ist berühmter deutscher Komponist, aus Frankfurt kommt er, hat einen Oscar gewonnen für König der Löwen.
Genau.
Und man kommt an seiner Musik seit Fluch der Karibik spätestens nicht mehr vorbei.
Ja, richtig, so ist es. Und jetzt wohnt er schon seit vielen, vielen Jahren im schönen Santa Monica in Los Angeles. Wie habe ich das geschafft? Genau, ich habe leider jetzt nicht den ultimativen Tipp für alle, die das auch machen möchten. weil ich, muss man dazu sagen, ja, anscheinend riesiges Glück hatte. Ich war für ein paar Tage während meines Auslandsjahres in der Highschool, das ich vorhin erwähnt hatte, war ich in L.A. und ich hatte ein paar Wochen vorher oder so witzigerweise eine Doku gesehen in der ARD oder so. Da ging es um das Studio von Hans Zimmer, Remote Control Productions. Und da hatten sie erzählt, dass das eben in Santa Monica ist. Und dann dachte ich mir, das muss ja jetzt hier irgendwo in der Nähe sein, als ich da am Santa Monica Pier stand und über die Weiten des Wassers geschaut habe. Und ich wusste nicht, wo es ist. Ich hatte kein mobiles, keine mobilen Daten auf dem Handy oder so. Ich hatte noch so ein Klapp-Handy. Das war 2012, da waren die total in. Aber nicht so handlich wie die Smartphones heutzutage. Und dann habe ich witzigerweise einen Straßenverkäufer gesehen, der auch Straßenkarten hatte für Touristen. Und der wusste, wo dieses Studio ist. Und dann hat er mir das eingekringelt und dann bin ich 14 Blocks die Straße hochgelaufen. In Santa Monica ist ja so, dass die First Street, Second Street, Third Street ist immer die First Street ist die direkt beim Wasser ist. Und je weiter du weggehst vom Wasser, desto höher werden die Zahlen. Also bin ich dann vom Pier aus nach oben gelaufen zum Studio. Und nachdem ich mich dann noch durch ein paar Schneidereien und Coffeeshops gefragt habe, bin ich tatsächlich da gelandet. Und es war total schwierig ausfindig zu machen, weil das einfach überhaupt nicht nach dem aussieht, was man sich vielleicht vorstellt. Also ich dachte immer an, ja, ein fettes Studio, so wie man es aus den Filmen kennt oder so. Was es auch ist, aber nicht von außen. Von außen war es total unscheinbar. Ja, und dann stand ich da und ich kann nicht sagen, was, also es war, glaube ich, einfach ein Ruf des Herzens, auch wenn das etwas schnulzig vielleicht klingt. Ich bin dann an die Tür gegangen und habe geklingelt und hatte total Herzrasen dann in dem Moment und dann kam der Bodyguard von Hans raus und hat mich gefragt, ja, was ich denn möchte. Und ich hatte mir nichts parat gelegt oder so und habe ihm dann einfach gesagt, ja, ich bin riesen Hans Zimmer Fan, ich bin aus Deutschland und möchte auch Filmmusik machen. Und später hat sich herausgestellt, er war einer der nettesten von den Bodyguards dort und hat sich dann ein bisschen Zeit für mich genommen und mit mir gequatscht. Und er hat mir dann halt erklärt, dass es so leider nicht funktioniert und dass eigentlich alle Leute, die da bei Hans im Studio sind, irgendwie über Connections reingekommen sind. Und das habe ich später auch als Praktikant dann gemerkt. Es gab ein paar Mitpraktikanten und da war es so, dass der eine war Kumpels mit einem Composer dort, der andere hatte Eltern, die Regisseure waren oder Produzenten oder im Filmmusikorchester gespielt haben. Also alle waren irgendwie connected zu diesem Studio. Und sind dann so da reingekommen, weil du anscheinend noch nicht mal das Bewerbungsgespräch machen kannst. Damals war das so. Inzwischen habe ich andere Geschichten gehört, ohne dass du so einen kleinen Türöffner hast. Und ja, ich war ein wenig enttäuscht. Andererseits ging ich nicht wirklich davon aus, dass ich irgendwie Hans treffen könnte oder so. Und hatte mich dann bei ihm bedankt. Und war im Begriff zu gehen und dann haben mich nochmal zwei andere Komponisten angequatscht, die gerade eine geraucht haben und das mitbekommen haben. Und während die mir dann noch ein, zwei gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg geben wollten, ging auf einmal die Tür nochmal auf. Und dann meinte der Bodyguard, warte mal einen Moment. Und ich dachte, okay, was geht jetzt ab? Und dann ging alles ganz schnell. Ich habe später erfahren, dass der Assistent von Hans mich auf den Überwachungskameras gesehen hat. Und weil ich da irgendwie am Ende eine halbe Stunde gestanden habe und mit Leuten gequatscht habe, hat er dann mal gefragt, hier, wer ist denn das? Was ist denn da draußen los? Und ob ich denn ein netter Kerl wäre oder ungefährlich. Und der Bodyguard hat das bestätigt. Und auf einmal wurde ich reingelassen, musste meine Tasche abgeben und direkt zu Hans Studio geführt, der zufällig gerade da war und sich einen Moment Zeit genommen hat. Und es ging alles ganz schnell, dann stand ich vor ihm. das, ja, das war ein Moment, den ich nicht vergesse. Vor allem mit 18 Jahren und direkt vorm Idol gestanden, sozusagen. Ja. Mhm.
Ja, krass. Und dann hat das sozusagen dazu geführt, ihr habt euch unterhalten oder was? Und dann hat er gesagt, ja, macht doch ein Praktikum hier, oder?
So ähnlich. Ich bin dann rein, wir haben uns hingesetzt und er war total, total bodenständig und super nett und hat Fragen gestellt, was irgendwie toll war zu sehen, dass er sich für mich interessiert hat. Und dann dachte ich, ey, jetzt sitzt du hier. Wenn du jetzt nicht fragst, dann bist du echt total bescheuert. Und da habe ich ihm gesagt, hier, ich hatte mich vorinformiert, ich wusste, dass schon ein anderer Deutscher bei ihm Praktikum gemacht hat und dann auch ganz gut Karriere gemacht hat. Marc Streitenfeld hieß der und auf den hatte ich angesprochen und Hans hatte sich erinnert. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist es denn, könnte ich vielleicht irgendwie nochmal zurückkommen? Und dann meinte er, ja, lass dir doch mal die Karte von meinem Assistenten geben, Und dann schauen wir mal weiter, ob du vielleicht für ein Praktikum kommen kannst. Und ja, das war die Begegnung. Wir haben uns verabschiedet. Und ein paar Wochen später hatte ich dann ein Telefonat mit dem Assistenten. Und der hat dann gesagt, dass ich doch nächsten Sommer gerne rüberkommen darf. Ja, das war ein sehr glücklicher Tag in meinem Leben.
Ja, cool, glaube ich, ja. Ja, also ich habe die Geschichte ja schon mal so grob von dir erzählt bekommen und ich fand das einfach cool, weil das ist so der Klassiker. Ja, klar, du gehst dann dahin und klingelst dann da. Aber dass das halt funktioniert, ist ja halt einfach, finde ich total interessant an dieser Geschichte.
Das war krass, als ich dann das Praktikum gemacht habe, kam ein Engländer, der auch geklingelt hat. Und ich habe gerade, keine Ahnung, den Müll rausgebracht oder so und deshalb habe ich das mitgekriegt und ich habe mich total in dem Moment wiedergesehen sozusagen und er wurde weggeschickt. Und da wurde mir irgendwie wieder klar dann, wie viel Glück ich hatte. Ich bin der Einzige, der über diesen Weg reinkam, haben sie mir dort erzählt. Ja, und dann hatte ich ihm meine Visitenkarte zugesteckt und das hat ihm, glaube ich, irgendwie dann nochmal einen kleinen, ja, das war so ein kleiner Trostpflaster, weil wir haben dann geschrieben und ich habe ihm, immerhin konnte ich ihm dann den Kontakt vom Studiomanager geben, so dass er auf diesem Weg nochmal anfragen konnte für ein Praktikum. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss wenigstens ein klein wenig was tun, was in meiner Macht steht.
Andererseits kann man es ja auch verstehen, dass sie das natürlich eigentlich so nicht wollen, weil sonst steht da jetzt die ganze Zeit, stehen da Leute und klingeln die ganze Zeit. Ne? Wenn sich das rumspricht, dass das die Methode ist, so ein Praktikum bei Hans Zimmer.
Ja, klar, auch. Das geht nicht, das ist nicht zu schlimm. es gibt ja auch Leute, die ihre Demos hinschicken. Früher war das ja noch auf CD. Und die haben mir gesagt, das wandert alles in den Papierkorb, weil es ist nicht, es ist nicht zu bewältigen, ja.
Wie kann man sich denn so ein Praktikum bei Hans Zimmer vorstellen? Wie sieht das überhaupt aus bei so einem Komponisten in seiner Firma? Weil man denkt ja immer so, da ist so ein Komponist, der sitzt allein und der komponiert halt Sachen. Ja, also wie kann man da überhaupt Praktikum machen? Aber das kannst du mir mit Sicherheit jetzt ein bisschen genauer erklären.
Ja, klar. Also in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass man meistens alleine da sitzt und vor sich hin komponiert, genau wie du sagst. Aber dadurch ist ja auch irgendwie Hans Zimmers Studio bekannt geworden, dass er diese Synergien geschaffen hat, wo wirklich ganz viele Komponisten auf einem Campus sind. Teilweise sich auch, die haben kurze Wege, können sich dadurch eben auch austauschen. Oder der eine, der Cello spielen kann, geht mal rüber ins Studio vom anderen, spielt ihm was ein und vice versa. Ja, wie sieht's bei Hans aus, um die Frage zu beantworten? Ich sag immer, das ist so ein bisschen wie der Wandschrank zu Narnia. Er hat so eine wunderschöne, riesige Holztür und da trittst du ein und dann bist du eben in diesem total abgespaceden Studio. Vielleicht hat man es schon in Dokus gesehen oder so. Es ist eben so ein bisschen eingerichtet wie ein Bordell der 90er Jahre, war wohl die Ansage. Und Lampen mit Totenköpfen, wie in Flucht der Karibik. Also so die Lampenhalter sehen aus wie Totenköpfe. Ja, das ist total faszinierend und ja, auch irgendwie gemütlich, muss ich sagen, durch diese ganzen Plüschsofas und es ist so eine eigene kleine Welt oder Höhle, würde ich auf jeden Fall sagen, die er sich da geschaffen hat. Und alle Studios, zumindest in denen ich war, haben keine Fenster. Das heißt, man verliert irgendwie auch das Gefühl dafür, finde ich, wie viel Uhr es ist oder welche Tageszeit es ist. Je nach Typ arbeiten die auch oftmals die ganze Nacht durch oder die halbe Nacht. Da hat jeder so seinen Rhythmus. Und ja, insgesamt sind es 4 Gebäude, soweit ich das weiß. Vielleicht ist inzwischen noch eins dazugekommen. Ja, und da sind die alle verteilt und produzieren, bis der Arzt kommt.
Genau, also das wollte ich sagen. Das heißt, da wird nicht nur komponiert, da wird vor allem auch produziert. Ne? Also da entsteht wirklich der Soundtrack.
Genau, also Hans hat seinen Komplex, wo er arbeitet mit seinen Assistenten und Soundmenschen. Und dann gibt es nochmal weitere Gebäude mit Studios, wo auch andere Komponisten arbeiten. Aber richtig, Komposition und Produktion gehen da Hand in Hand. Es hat sich ja generell dahin entwickelt, auch hier in Deutschland, dass von einem Komponisten eigentlich erwartet wird, dass er auch das Ganze klanglich so aufbereiten kann, dass es ja fertig gemastert und abspielbereit ist. Das heißt, man erfüllt eigentlich immer die Produktionsbedingungen auch, Komposition, Produktion in einer Person. Aber wir reden hier ja auch von Hollywood-Budgets und Hollywood-Klang. Und da gibt es dann natürlich nochmal die separaten Producer oder auch Mischer, die sich dann nochmal mit ganz viel ja, Zeit und Mühe den einzelnen Scores widmen. Ja.
Das ist ja auch generell, glaube ich, so ein bisschen so der Weg, also wo Filmmusik gerade ist. Also früher war es ja klar, da gab es halt den Komponisten und dann hat das ein Orchester gespielt. Das ist jetzt ja auch eher so ein bisschen so Sound Creation. Also ich habe so einen Online-Workshop mit Hans Zimmer tatsächlich gemacht, diesen Masterclass-Workshop von und mit ihm. Da erzählt er das ja auch, also dass das ja auch viel auch Sounddesign ist letztendlich,
total,
was er da macht.
Total. Und ich, das wollte ich auch noch sagen, ich finde auch, Hans Zimmer ist eben, ja, er hat ja auch einen Sound geprägt, kann man sagen, mit den Batman-Filmen, mit Christopher Nolan. Und er ist in meinen Augen genauso viel Produzent wie Komponist, weil er wirklich ein unglaubliches Gespür hat für Sound, auch für einen, ja, der Kreation von einem eigenen Sound sozusagen. Er hat ja da die synthetischen Klänge mit Orchester kombiniert, war da einer der Vorreiter. Und das spielt eine unglaublich große Rolle heutzutage. Also, dass die Komposition alleine nicht mehr vordergründig ist. Ich würde sagen, der Sound ist mindestens so wichtig heute, wenn nicht wichtiger.
Also so dieses John Williams-Ding, so diese wirklich klassische Komposition und da wird praktisch eine Melodie für jeden Charakter entwickelt und sowas. Das ist fast so ein bisschen oldschool. Also das macht man, erlebt man gerade weniger, wenn ich ins Kino gehe.
Genau, es sei denn, es sind irgendwelche Fanfictions oder sowas, dann will man manchmal das noch, aber ich habe es auch aus erster Hand gehört. Ich habe mit einem Komponisten von League of Legends gesprochen, als ich in Los Angeles war und die haben eine Festanstellung fürs Komponistenteam ausgeschrieben und der hat mir erzählt, dass sich 900 Leute auf die Stelle beworben haben, was mal ein ganz schönes Bild zeichnet von der Konkurrenz, die es eben auch gibt. Und er hat gesagt, alles, was so in die Richtung John Williams ging, wurde sofort rausgeschmissen, weil es nicht gut war. Im Gegenteil, oftmals brauchst du ja, um auch nur annähernd sowas komponieren zu können, unglaubliches, ja, handwerkliches Wissen und Geschick, was Komponieren als Handwerk als solches angeht. Aber es ist einfach aktuell nicht mehr gefragt. Und da liegt der Fokus ja auf anderen Stilmitteln und Klängen. Ja. Auch das Orchestrale an sich ist ja inzwischen, also weiß Gott, nicht jeder Soundtrack ist orchestral heutzutage.
Was treibst du jetzt momentan? Du hast ja mit deinem Praktikum nicht danach aufgehört und bist seitdem Bademeister, sondern du machst ja weiterhin Musik. Was treibst du so? Wo kann man Sachen von dir hören? Und vielleicht auch, wo willst du hin?
Ja, das sind viele Fragen. Ich habe erstmal, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, bin ich an die Musikhochschule in Düsseldorf gegangen, habe dort ja, Musikproduktion, Filmmusik studiert und den Abschluss auch gemacht. Und ja, schon währenddessen habe ich aber eben meine Fühler ausgestreckt und versucht, Leute aus der Branche kennenzulernen. Und da ging das dann los, dass ich für einen Komponisten in Berlin angefangen habe zu arbeiten, der regelmäßig Unterstützung braucht wegen ja krasser Deadlines, die es ja oft im Fernsehen gibt, und er macht viel Fernsehmusik. Und da habe ich dann sozusagen die ersten praktischen ja Erfahrungen machen können parallel zum Studium, was irgendwie eine echt gute Sache war, wie ich finde, eine schöne Balance auch. Und ja, diese Zusammenarbeit besteht seitdem. Dann habe ich kürzlich noch mit einem anderen Komponisten in Köln zusammengearbeitet. Ein großes Thema ist ja am Anfang immer, ja, Referenzen zu bekommen, weil Referenzen machen einen Komponisten glaubwürdig. Das ist so. Regisseure wollen dem Komponisten vertrauen können, weil sie letzten Endes ihr Baby in die Hände des Komponisten auch legen, der als meistens letzte Instanz zum Projekt hinzugerufen wird. Leider, aber das ist ein anderes Thema. Und lange Rede, kurzer Sinn, genau, deshalb arbeite ich unter anderem mit etablierten Komponisten zusammen, zum einen, und mache dann aber eben auch eigene Projekte, Independent-Filmprojekte mit Filmemachern, die aus dem Normalen ausbrechen wollen, oder eben auch jungen Filmemachern, und dann auch einiges an Production Music. Das ist Hintergrundmusik, könnte man sagen, die in TV eingesetzt wird, in Dokumentationen, Berichterstattungen etc., wo unheimlich viel Bedarf ist und was wir jeden Tag hören, aber den meisten Leuten gar nicht so richtig auffällt. Nur wenn es fehlt, dann fällt es auf.
Genau, das ist aber einfach halt eine Möglichkeit, womit man Geld verdienen kann, weil wenn du so Independent-Film-Sachen nennst, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht die lukrativste Methode.
Genau, also genau, ich lebe von TV.
Wir wollten ja auch ein kleines Musikquiz noch machen. Ein Filmmusikquiz, da können ja vielleicht auch unsere Hörer mal mitraten, wie weit sie denn in der Lage sind, Filmmusiken zu erkennen. Wir haben das nicht abgesprochen, also wir haben jetzt in keinster Weise irgendwie gesagt, was du da jetzt anspielen
Ich
würdest.
bin jetzt auch am Überlegen. Ja,
Ja, wenn
gucken
du
wir mal,
willst, spiel
oder?
doch mal was an und wir gucken mal, ob einer unserer Hörer in der Lage ist, das zu erkennen. Und wenn nicht, dann spoilere ich das einfach direkt.
Ja, so machen wir das. Falls du es denn weißt, also jetzt glaubt man nicht,
Ja,
dass
falls
ich
ich es
hier nur
weiß, ja, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass ich
rede.
behaupte, mich mit Filmmusik einigermaßen gut auskennen zu können.
So, ich muss mal gucken und
Du kannst auch ruhig was Leichtes und so, damit ich mich nicht glänzen kann. Also vielleicht was aus meinem eigenen Film oder so, damit ich in der Lage bin, das zu erkennen.
sollen wir mal damit anfangen, damit du ein Erfolgserlebnis zum Beginn hast?
Ja, okay.
Okay,
Dann weiß ich vielleicht direkt.
machen wir mal, genau.
Es kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, was könnte das sein? Ne?
Ja, liebe Zuhörer, aus welchem Film, den ihr noch nicht gesehen habt, ist das? Ja. Ist ja tatsächlich so, dass nur sehr wenige Leute diesen Film bis jetzt gesehen haben, weil er noch kurz vor seiner Veröffentlichung gerade in der Festivalphase ist, wo ich ihn halt quasi nur undercover an das eine oder andere Filmfestival schicke. Ja, also das ist das Liebesthema aus dem Film T gleich E durch X zum Quadrat. Was ich wirklich, also es berührt mich tatsächlich, ich finde das wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, weil es
Trotz
ganz
indischer
simpel
Spieler.
ist. Ja, es ist einfach, aber es ist wirklich einfach eine schöne Melodie. Also es kommt im Film halt mehrfach vor, gar nicht so oft tatsächlich. damit sich es auch nicht abnutzt oder so. Ja, aber ich finde, es hat jedes Mal einfach eine sehr gute Wirkung. Also, ja.
Ich mag es auch. Es ist sehr simpel. Aber ja, steht irgendwie für diese beiden Charaktere ganz gut ein, finde ich, die ja auch eine sehr reine Zuneigung zueinander hegen, würde ich sagen. Und ich finde diese Reinheit und das Schöne wird da ganz gut wiedergespiegelt.
Mhm. Jo. Ja.
Okay, gucken wir mal weiter.
Ja. Okay. Ja.
Okay. Okay.
So. So einen Punkt habe ich schon mal, aber der war geschenkt. Okay.
Was für einen Punkt hast du?
Achso, einen Punkt habe ich schon mal, aber der war geschenkt. Okay, gut. Okay. Ja.
Kommen wir nochmal. Okay. Ja.
Also ich kenne es, liebe Zuhörer. Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja.
Also tatsächlich, das,
genau.
Also das instrumentale Schlussstück von diesem Soundtrack höre ich tatsächlich sehr oft.
Mhm.
Ja. Weil ich das unglaublich schön finde. Genau, also das ist La La Land.
Genau.
Ich weiß gerade nicht, wie der Komponist heißt, aber das weißt du wahrscheinlich.
Ja, das war der Justin Hurwitz.
Ah,
was
genau.
Auch eine total coole Geschichte ist, Steven Spielberg und John Williams haben sich ja in der Uni kennengelernt und seitdem eine lange Zusammenarbeit verfolgt. Und in diesem Fall haben sich auch Regisseur und Komponist im Studium kennengelernt. Mhm. Und die beiden sind ja erst irgendwie Anfang 30.
Also ich kann das auch absolut nachvollziehen, sowas. Ne? Weil, also das ist auch keine Vetternwirtschaft oder sowas. Das ist einfach... Ich glaube, man ist so froh, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man künstlerisch sich einigermaßen versteht, weil das gar nicht so einfach ist.
Ja.
Das hat irgendwie was, das ist wie eine Freundschaft, aber irgendwie nochmal auf einem ganz anderen Level.
Absolut. Und ich glaube, die waren sogar Freunde, bevor der eine wusste, was der andere macht. Also die haben mich erstmal menschlich kennengelernt, meine ich es zumindest, mich zu erinnern aus den Erzählungen. Und ja, wie du sagst, das ist ein großes Geschenk, weil Filmsprache und Musiksprache, ich habe so das Gefühl, dass entweder funktioniert das und man spricht da einen ähnlichen Dialekt oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, dann kann der eine so sehr versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, ich verstehe es trotzdem nicht.
Ja, absolut. Also das war ja auch der Grund, weshalb ich dich jetzt gefragt habe, zum Beispiel für meinen Film, weil ich einfach wusste, dass du in der Lage sein würdest, eine emotionale Melodie zu finden, die den Zuschauer berühren kann, obwohl die Fläche für diese Liebesgeschichte nicht so groß ist. Also es ist kein Liebesfilm.
Nein, überhaupt.
Sondern es gibt einfach ein paar Momente, wo einfach der Zuschauer verstehen muss, wie emotional das jetzt für den Protagonisten ist. Und da brauchte ich praktisch jemanden, der halt was Emotionales schaffen kann, was in ein paar Sekunden hören schon funktioniert.
Hm.
Und das kann ich nicht, was soll ich denn sagen? Also ich kann dem Komponisten sagen, ja, mach halt, dass es halt emotional ist. Ja. und entweder funktioniert es dann oder es funktioniert halt nicht. Deswegen kann ich absolut verstehen, wenn man da einfach so seine Leute, wenn man die einmal hat, dann hält man die und dann bastelt man gerne mit denen auch noch am nächsten Film und am übernächsten weiter. Genau,
was total schön ist. Ja,
ja.
Auf jeden Fall. Ja, okay. Sollen wir einen letzten oder?
Ja. Okay. Ja, mach mal.
Ich mach mal was nicht so leicht ist, aber trotzdem.
Okay.
Na, gucken wir mal. Also Flucht der Karibik werdet ihr jetzt nicht zu hören bekommen.
das ist so einfach. Das sind so die Dinger, die kennt jeder. Star Wars, Flucht der Karibik.
Richtig.
Das kennt einfach jeder.
Wie ist es denn hiermit? Machen wir mal noch ein paar Streicher dazu. So. Schon eine Idee?
Ja, das ist wirklich schwierig. Warte mal, also ich weiß, wer der Komponist ist. glaube ich.
Wer könnte das denn sein?
Also ich würde sagen, es handelt sich um Hans Zimmer.
Richtig.
Und das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Es ist jetzt nicht so richtig bekannt, aber es ist sowas wie Backdraft oder sowas. Nee. Es ist aber nicht Backdraft.
Nee. Das ist, glaube ich, 14 Jahre alt oder so. Nee, 16. Scheiße. 16 Jahre. 2002 kam der raus, meine ich. Und so weiter. Das ist auch eins aus dem Film.
Ach, ist das Gladiator?
Gladiator, ja.
Echt?
Richtig. Okay. Mit Russell Crowe. Shit. Aber den hast du gesehen, oder?
Ja, ich habe den gesehen. Also ich finde es manchmal tatsächlich leichter, den Komponisten zu erraten, ja, weil man es irgendwie spürt, dass er das ist, als den tatsächlichen Titel zu finden.
Mhm. Würde ich so unterschreiben. Also das ist jetzt auch keines der ganz berühmten Stücke, aber ich finde es wunderschön. Das war Honor Him, heißt der Titel, wer es mal in der orchestralen Fassung hören möchte. Und das war der Titel, der mich so gecatcht hat damals, als ich Gladiator geguckt habe.
Der dich quasi zum Filmkomponisten gemacht hat.
Ja. Könnte man so sagen.
Ja, gut. Also ich weiß, dass ich von Hans Zimmer vor allem, also jetzt haben wir eh schon sehr viel über ihn geredet, aber ich fand die gerade so auch seine frühen Sachen ganz schön geil. Mhm. Also ich weiß, dass ich Rain Man ganz schön cool fand damals, aber vor allem Two Romans ist ganz schön cool. Das Titelthema daraus. Da stehe ich total.
Ich glaube, ich kenne den nicht. Also jetzt hast du mir heute noch was mit auf
dem Weg. Das ist auch überhaupt nicht so richtig bekannt.
Ja.
Aber das Titelthema davon ist einfach großartig. Also das kann man auch auf Schleife hören.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, auch so ein bisschen in Verlorenheit, ne, das ist so ein bisschen verloren gegangen.
Total.
Wenn man jetzt über Hans Zimmer redet, denkt man an diese großen, opulenten Dinger, die sich halt auch oft wiederholt haben. Mhm. Ne, also dann ist er halt auch natürlich, sei ihm vergönnt, ein kommerzieller Komponist, der auch vor allem ein bisschen Geld verdienen wollte irgendwann. und da sind halt dann auch Sachen so ein bisschen eingefahren. Ne? Also da wird dann irgendwie so das typische XY bestellt und dann kriegt das derjenige halt auch. Aber gerade so in diesen frühen Dingern, das ist schon ganz schön spannend. Was mir aufgefallen ist, also ich bin ja Regisseur und ich bekomme ganz oft von Komponisten Musik angeboten. Mhm. Dass ich eine E-Mail kriege und irgendwer schickt mir auch aus verschiedensten Ländern Soundbeispiele, was die so komponiert haben und versuchen praktisch sich anzubieten für mein nächstes Projekt.
Ja.
Wo ich natürlich schwer darauf reagieren kann, also manchmal sind die Sachen auch nicht wirklich gut, aber selbst wenn sie gut sind, ich habe das nächste Projekt gar nicht. Ja, das gibt's nicht unbedingt.
Mhm. Und außerdem möchtest du ja die Zusammenarbeit mit mir fortführen.
Richtig.
Und, wie eben noch groß angekündigt.
Auf jeden Fall ist es ja, ist es irgendwie auch ein Traumberuf, heißt das. Ja, also es gibt ganz viele Leute, die wollen das sein. Also der Bedarf ist kleiner, glaube ich, als der Wunsch, Komponist zu werden.
Ja.
Was würdest du sagen, wie man da hinkommt, was so die ersten Schritte sind, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne aber Filmkomponist werden?
Okay.
Also du bist ja jetzt auch noch in deinen Anfängen, aber vielleicht auch gerade deswegen eher am Puls der Zeit.
Ja. Die Bereitschaft, niemals aufhören zu wollen, zu lernen, weil es ist ein ewiges Lernen. sowohl handwerklich als auch technisch, als auch persönlich. Und die Leidenschaft. Die Leidenschaft für die Sache selbst, für die Musik. Weil ich glaube, dass es andernfalls ein Weg ist, der, ja, wo zu viel Leid steckt ja in Leidenschaft drinne, mit einhergeht, als dass man das kompensieren könnte, wenn man nicht dafür brennen würde oder das Gefühl hat, nicht anders zu können. Mir fallen etliche Berufe ein, mit denen ich schneller mehr Geld verdienen könnte und wie soll ich sagen, das Leben einfacher machen würden in gewisser Hinsicht, aber gleichzeitig wäre es auch furchtbar langweilig.
So sehe ich das. Ja, ich sage ja auch immer anders. Also wer sich für einen kreativen Beruf entscheidet, der sollte das deswegen tun, weil er nicht anders kann.
Ja. Genau. Und gleichzeitig glaube ich daran, dass wenn man nicht anders kann und den entsprechenden Fleiß auch da rein investiert und beharrlich bleibt und ein angenehmer Mensch ist, dass man dann durchaus da seinen Weg gehen kann und auch Erfolg hat damit. Das ist schon eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Weil letzten Endes, ja, es gibt ganz viel, wie du sagst, ganz viele junge Menschen, die in diesen Bereich gehen möchten und sicher auch in den Filmbereich für Regie oder Kamera etc. Aber ich glaube, dass sich nach ein paar Jahren dann auch die Spreu vom Weizen trennt und es die gibt, die aufgeben und die weitermachen. Und dann in der professionelleren Ebene sozusagen dann doch gar nicht mehr so unendlich viele sind, die da mit dir um Projekte ringen, sozusagen.
Ja. Mhm. Wo wir jetzt gerade dabei sind, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Wow. Jetzt kommst du mir hier. Ich glaube, die Frage oder die Antwort auf diese Frage suche ich noch, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist okay.
Wahrscheinlich tun wir das alle.
Ja. Ich weiß nicht, ich würde sagen, und da ist jetzt egal, ob es um zwischenmenschliche Beziehungen geht oder um etwas, eine Tätigkeit, die man ausübt, ich würde, aber ja, ich zähle da schon dazu, dass man sagt, ich habe geliebt, ich habe Leidenschaft empfunden und auch, dass ich die Zeit genutzt habe. Mhm. Das sind, glaube ich, Aspekte, die ich niemals missen wollen würde oder wo ich niemals zurückblicken wollen würde und sagen würde, was wäre, wenn. Das hat mich dazu bewogen, damals bei Hans Zimmer zu klingeln, weil ich es mir nicht verzeihen könnte, mich später zu fragen, was wäre, wenn ich geklingelt hätte. Also einfach mal machen und sich ab und zu die Endlichkeit vor Augen halten. Finde ich ganz wichtig.
Ja, finde ich sehr schön.
Wie siehst genau, du das? Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Naja, dieser Podcast ist ja auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, deswegen möchte ich natürlich das Ergebnis jetzt nicht vorwegnehmen.
Ah, jetzt dachte ich, du mit deiner Weisheit und deinen Jahren voraus hättest eine Antwort im
Petto. Aber ich möchte dir sehr gerne zustimmen. Also ich sehe das auch so. Ich sehe das so, dass es wichtig ist, auf jeden Fall irgendwie gelebt zu haben. Dass es auch okay ist, mal Fehler zu machen. Dass man auch mal verzeihen kann, sich selbst auch vielleicht, falls notwendig. Das halte ich für sehr wichtig.
Dann sind wir da uns relativ einig.
Ja, gut. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Total gerne.
Genau, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein großes Filmmusik-Quiz.
Ja, das würde doch Spaß machen. Da fahre ich dann mal das ganze Repertoire auf.
Genau, vielleicht gibt es da was zu gewinnen, so für unsere Zuschauer, Zuhörer oder sowas.
Das wäre doch was.
Ja,
okay. Dann gibt es die Auflösung erst im nächsten Podcast.
Ja, irgendwie sowas.
Nachdem die Leute gewotet haben.
Ja. Gut. Okay. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, ich habe das Gefühl gerade, dass das jetzt der längste Podcast war, den ich bis jetzt aufgenommen habe.
Eieiei. Das tut mir leid, aber das war leider zumindest für mich interessant, der Austausch.
Ja, für mich auch. Ist mir doch egal, was die Zuhörer denken. Ja. Ja? Die zahlen ja nichts dafür. Also, wenn sie sich das anhören, haben sie selbst dran Schuld.
Ja. So ist es.
Okay, also Vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du dir das angehört hast.
Alles Liebe nach da draußen.
Genau, wenn es dir gut gefallen hat, dann geh doch mal auf die Webseite vom Kai. Hat er keine Webseite?
Der Kai hat eine Website. Da muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie ist sie? kai-fenchel.de.
Okay, dann geh doch da mal drauf und guck dir an, was der Kai sonst so treibt. Und gerne darfst du auch diesen Podcast abonnieren oder eine gute Bewertung bei iTunes oder sowas hinterlassen. Danke und tschüss.
Ciao.
Die Zukunft ist frei.
Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert. Verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sinn im Leben.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel. Monavu.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotainment Newsletters. Die Zukunft ist frei.